ARD. MDR Klassik. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Auch heute stehen viele Tasten hier im Mittelpunkt des Bach-Kanals, und zwar mit den französischen Suiten von Johann Sebastian Bach. Heute speziell mit der zweiten Suite in C-Moll. So beginnt die Allemande in der zweiten der französischen Suiten, C-Moll von Johann Sebastian Bach. Und wir wollen heute zu Beginn dieses Podcasts mal auf die Vorbilder blicken, die Bach bei der Komposition dieser Werke möglicherweise im Kopf hatte. Suiten für Tasteninstrumente gab es ja nun schon lange Zeit vor ihm, und wir haben in unserem Podcast in den biografischen Episoden auch darauf verwiesen, dass der ganz junge Bach schon viel Tastenmusik kennengelernt hat. Michael, hatte er auch schon die Suitentradition entdeckt?
Naja, lieber Bernhard, auch wenn uns die Originalquellen dazu fehlen aus den 1690er Jahren, die letzten 5 Jahre da im Haus seines Bruders, 1695 bis 1700, können wir, glaube ich, schon mit Fug und Recht behaupten, dass er dort auch schon einen Zugriff auf ein Suitenrepertoire gehabt haben muss, was jetzt nicht rein thüringisch daherkam. Der beste Beweis dafür sind vielleicht diese beiden Klavieranthologien, die von Bachs Bruder überliefert sind, das sogenannte Andreas-Bach-Buch und die Möllersche Handschrift. Die haben halt in dieser Diskussion den Schönheitsfehler, dass sie der Bruder eben offensichtlich erst so ja in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts, 1705, 1706, angelegt hat. Wobei da auch nicht klar ist, schreibt er da einfach Werke, die in seiner Bibliothek schon waren, nochmal ab, oder kommen die jetzt wirklich alle neu da rein? Aber Fakt ist, in diesen beiden Anthologien haben wir übrigens zum großen Teil singulär überliefert Klaviersuiten von den großen norddeutschen Komponisten wie Johann Adam Reinken ganz zentral, aber auch Georg Böhm, also Johann Sebastian Bachs Lehrmeister. Also diese Böhm-Suiten, würde ich sagen, die hat Johann Sebastian Bach spätestens in Lüneburg kennengelernt und vielleicht auch mit nach Mitteldeutschland gebracht. Und deswegen sind sie dann in diesen besagten Klavierbüchern des Bruders gelandet. Ich bin mir auch sicher, dass Bach in den 1690er Jahren bestimmt einen Zugang hatte zu den gedruckten Klavierübungen von Johann Kuhnau, die ja in dieser Zeit auch entstehen. Johann Parelbel, der Lehrer von Johann Christoph Bach, hat selber Partiten geschrieben, und der wird natürlich eine große Notenbibliothek, die nicht nur aus Parelbel bestand, gehabt haben. Ich bin mir sicher, dass dort natürlich auch die eigentlichen Vorpräger dieser Form, und da sind wir jetzt ganz schnell bei Johann Jakob Froberger, also dem Wiener Hoforganisten, dass dieses Repertoire auch hier hoch nach Mitteldeutschland geschwappt war. Also ich habe da keinen Zweifel, dass der Bach sehr zeitig ein nord-mittel-süddeutsches Repertoire irgendwie greifbar hatte und es bestimmt auch studiert hat.
Lass uns mal kurz da auch mal reinhören in diese Suitenbeispiele, die Bach als junger Mann kennengelernt haben könnte. Vielleicht mal ein Beispiel von Johann Jakob Froberger. Das ist im Grunde ja der Suitenkönig der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
Und er wird ja auch gern als der Erfinder der Klaviersuite hingestellt. Also zumindest gibt es von ihm ohne Ende solche Suiten überliefert, die eben im Kern dann immer so die Satzfolge Allemande, Courant, Sarabande, manchmal kommt noch eine Jig dazu haben. Oder, das ist dann sozusagen bei ihm die alternative Folge, die sich dann später nicht durchgesetzt hat, Allemande, Jig, Courant und die Sarabande am Schluss. Also die beiden langsamen Sätze sozusagen als Außen. Pole. Beide Varianten gibt es bei Froberger, und er ist sicherlich der maßgebliche Suitenkomponist für Taste in der Mitte des 17. Jahrhunderts, und er schafft da ein Formmodell, kommen wir ja vielleicht auch später nochmal drauf zu sprechen, aus Tanzsätzen, die tatsächlich im Mix eben jetzt nicht deutsch sind, sondern einfach mal europäisch, weil ja tatsächlich diese Tänze alle, sagen wir mal, sehr unterschiedlichen lokalen Ursprungs sind, und zwar wirklich von Italien bis England.
Also hier ein bisschen Froberger. Thank you. war die Courante aus einer Suite in C-Dur von Johann Jakob Froberger. Froberger, also wirklich ein sehr europäisch orientierter Komponist, der in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts die Cembalo-Suite praktisch erfunden hat und dessen Werk Johann Sebastian Bach ganz sicher auch rezipiert hat. Wie sieht es denn mit französischen Komponisten aus? Ich meine, schon vom Wort her steckt man ja die Suite immer gerne nach Frankreich. Ja. Und in der Tat war es auch dort eine Modeerscheinung. Was kann Bach da denn kennengelernt haben und wann?
Ja, also nicht nur kann kennengelernt haben, sondern hier haben wir tatsächlich die besten Belege, weil es einfach mal Abschriften gibt von Bach, namentlich aus der Weimarer Zeit. Also da sieht man, dass er sehr genau wusste, was in Paris, was überhaupt in Frankreich um die Jahrhundertwende in Sachen Orgelmusik, aber eben auch Suitenkompositionen so abging. Er wird gewiss die Suitendrucke von Louis Marchand rezipiert haben. Wir wissen, dass er ganz aktiv sich Werke von Nicolas de Grigny, also dem berühmten Organisten zu Rang, abgeschrieben hat. Klaviersuiten auch in Weimar von Charles Dupin, Pariser Cembalist, der dann lange Zeit in London gelebt hat. François Couperin, den hat er auch gekannt. Und zum Beispiel hat er sich auch in Weimar aus den Pièces de Clavecin von Jean-Henri d'Anglebert, dem berühmten Hofcembalisten des Sonnenkönigs, also von Ludwig XIV., mindestens die Verzierungstabellen, die da vorangestellt sind, abgeschrieben. Sehr wahrscheinlich hat er einen Zugriff auf die gesamte Sammlung gehabt. Generell gab es eben Ende der 1690er Jahre, erstes Jahrzehnt, 18. Jahrhundert in Paris, in Frankreich, eine regelrechte Schwemme von Suitenkompositionen. Und da hat Bach sehr tief hineingeleuchtet. Und tatsächlich merkt man das sowohl den französischen als auch den englischen Suiten an.
Dann hören wir doch mal ganz kurz nach Frankreich rüber. Und zwar in Musik von Charles Dupin. Das war die Allemande aus einer Suite von Charles Dupin, aus einem Druck mit verschiedenen Suiten, veröffentlicht 1701 in Amsterdam. Und von diesem Druck wissen wir, dass Johann Sebastian Bach ihn genau kannte, studiert und kopiert hat. Ja, Suite, das benutzen wir jetzt ziemlich selbstverständlich, diesen Begriff. Der hat sich irgendwie festgesetzt für so eine Folge. Ab wann gibt es denn eigentlich diesen Begriff?
Ja, vorher war eigentlich viel mehr verbreitet Partita und meinte das Gleiche. Ich betreibe immer so ein bisschen die Analogie. Wir legen uns heute auf dem Rechner, wenn wir irgendein Projekt starten, gerne mal einen Ordner an. Und in den kommen dann sozusagen die einzelnen Dateien hinein. Und der Ordner, das ist sozusagen erst die Partita, dann nennt man Suite. Und drinnen sind die einzelnen Dateien einfach eine Ansammlung von Tanzsätzen, die bestimmte Standards haben, aber eben auch bestimmte Überraschungen. Und dass tatsächlich der Begriff Suite sich so einbürgerte, ist eher eine Errungenschaft vom Ende des 17. Jahrhunderts. Also vorher findet man noch sehr viel häufiger für die gleiche Ansammlung von Tanzsätzen den Begriff Partita.
Und nun sind es 6 Suiten bei diesen französischen Suiten und das ist ja irgendwie schon eine Standardzahl. Immer 6 Werke werden in so eine Sammlung reingesteckt. Wir haben das bei den Sonaten und Partiten ja irgendwie schon mal geklärt. Warum das so ist? Die einfachste Begründung ist, es gibt 6 Wochentage und der 7. ist Ruhe.
Ja, ich sag's nochmal, weil das so eine schöne Analogie auch ist. Gott soll ja laut Genesis die Welt an 6 Tagen erschaffen haben und auch Bach in seinen Zyklen aus 6 Stücken erschafft da eine ganz eigene Welt. Und da war dann nach dem 6. Tag Grund genug, den 7. Tag einen Feiertag werden zu lassen, dafür, dass der Zyklus so schön geraten ist.
Das hast du schön ausgedrückt. Wenn wir die Tonarten uns mal anschauen, das hast du in der ersten Folge auch schon mal kurz erwähnt, 3 in Moll und 3 in Dur.
Ja.
Siehst du noch mehr? Manche haben ja so aufsteigende Tonarten oder absteigende. Oder ist das hier eher so ein bisschen beliebig?
Na, DCH. Zum Glück ist es nicht DSCH. Dann wäre es schon sozusagen eine vorauseilende Huldigung von Schostakowitsch gewesen.
Das bei den, ginge zu weit.
Bei
ja.
den Dur-Suiten, S-Dur, G-Dur, E-Dur, ich weiß es nicht. Also so weit würde ich nicht gehen. Und da wir ja eben auch wissen, dass in den verschiedenen Quellen durchaus unterschiedliche Reihenfolgen überliefert sind und wir eben Bachs Autograph von letzter Hand nicht haben oder gar nicht wissen, ob es das gegeben hat, würde ich da jetzt nicht zu sehr nach irgendeinem Konzept suchen. Fakt ist, dreimal Moll, dreimal Dur, das klingt fair.
Wir wollen uns heute die 2. Suite etwas näher vornehmen in C-Moll und die beginnt natürlich wie alle mit einer Allemande und mit der üblichen Folge dann Courante Sarabande, dann folgen ein Air und ein Menuett und am Schluss die beliebte Gigue. Wollen wir mal ein bisschen durchgehen? Mhm. Was sagst du zur Allemande?
Also die Allemande ist gerade auch im Vergleich jetzt zur Allemande der ersten Suite, die sehr ernst daher kam, ist die hier jetzt, finde ich, ein leuchtendes Beispiel für diese Kantabilität, die schon in Forkel dem Zyklus nachgesagt hat. Also hier, das ist extrem fließend. Man sieht auch in den unterschiedlichen Quellen, dass da offenbar Bach immer wieder an dem Melodieverlauf gefeilt hat, im Sinne, es noch fließender zu machen, weil das einfach tatsächlich in sehr unterschiedlichen Fassungen überliefert ist. Also vielleicht eins der fließendsten Stücke des gesamten Zyklus.
Ja, das ist die Allemande noch einmal in einem Auszug. Dann geht's weiter mit der Courante, ein ziemlich bewegtes Stück.
Ja,
wie üblich natürlich in einem Dreivierteltakt.
Genau, und dann die Sarabande, das muss ich sagen, super zartes Stück. Ganz melancholisch kommt es daher, schreibt also im Grunde genommen diese Stimmung, die in der Allemande schon vorgeprägt wurde, fest. Das ist ein Stück, was ich sehr mag. Das ist so eine Aufforderung zur inneren Meditation. Können wir ja mal probieren, ob es klappt.
Thank you. ein meditatives Stück, die Sarabande. Und danach erscheint ganz überraschenderweise zum ersten Mal in diesem Zyklus ein R.
Bachs R, aber Bachs nicht R. Das berühmte. Nicht das Streicher R. Mag ich sehr das Stück, hat jetzt nicht diesen Charakter von wir sind jetzt in einer völlig anderen Welt, wie das berühmte R aus der dritten Orchestersuite so hat. Aber es ist ein Stück, was insofern überraschend ist, weil praktisch in jedem Satz das Thema und seine Umkehrung präsent ist. Das ist wie so eine Art Setzkastenprinzip. Mhm. Und auch im Stimmtausch, im zweiten Teil der R wird das dann sogar noch verdichtet. Ganz interessanter Satz, ganz spannender Satz.
Das R aus der zweiten französischen Suite, C-Moll. Dann gibt's ja wieder ein Menuett-Paar. Das hatten wir schon in der ersten Suite auch. Und auch hier, muss man sagen, versuchte da so ein bisschen auf Abwechslung zu gehen.
Hören wir doch mal rein.
Eine kleine Menuettfolge in der zweiten französischen Suite und am Schluss als Rausschmissstück wieder eine Gigue natürlich.
Ja, und die ist, finde ich, echt schwer. Und ich finde sie auch nicht ganz unanstrengend zu hören. Also nachdem die Sätze wirklich vorher so wahnsinnig fließend und auch melancholisch waren, das hier sehr italienisch und ein bisschen zwanghaft daherkommt. Also schon allein so dieser etwas merkwürdige auftaktische Rhythmus.
Mit so einer umgekehrten Notierung.
Ja, also das ist so ein bisschen wie so eine Art Schluck auf, der da immer zu Beginn kommt. Nicht leicht, finde ich, prägnant das Stück zu beginnen. Aber trotzdem ganz toll gemacht. Und am Ende würde ich sagen, wird man hier aus der schönen Fantasiewelt dieser melancholischen Sätze wirkungsvoll in die Realität rausgeschmissen. Und ich glaube, man muss das sehr lange üben, wenn man es gut spielen will.
Thank you.
MDR Klassik. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.